Es gibt diese eine Zeit im Jahr, da sind sie einfach überall. Sie kommen aus dem Radio, sie dröhnen uns entgegen aus den Lautsprechern des Supermarktes, wir begegnen ihnen in Telefonhotlines oder einfach in YouTube-Werbespots. Egal, ob man will oder nicht, das hier findet immer seinen Weg. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Weihnachtslieder. Und es hat mir gerade gezeigt, ihr alle kennt diese Weihnachtslieder. Und seien wir mal ehrlich, nicht jeder mag diese Weihnachtslieder. Letztens wurde sogar eine Umfrage gestellt von der ARD und die hat gefragt, welches dieser Weihnachtslieder dann am wenigsten beliebt ist. Und dreimal dürft ihr raten. Das ist genau das, was ich gerade gesungen habe. Warum aber mögen Menschen diese Weihnachtslieder nicht? Ist es die Melodie, dass es jedes Jahr sich wiederholt? Oder liegt es vielleicht einfach daran, dass Jingle Bells einfach ein bisschen kitschig ist? Und ich würde auf das Letzte setzen. Ich würde denken, dass es daran liegt, dass viele dieser Weihnachtslieder nicht wirklich tiefgründig sind. Sie vermitteln nicht wirklich Wahrheit, nicht wirklich Botschaft. Letzte Woche haben wir gesehen, dass nicht alle Weihnachtslieder so sind. In der Bibel, im Lukas-Evangelium, da haben wir einige Weihnachtslieder, die voller Wahrheit sind, die aus dem Leben kommen und ins Leben sprechen. Letzte Woche haben wir uns das Lied der Jungfrau Maria angesehen, das Magnifikat. Und es ist auffällig, dass Lukas die Geburtsgeschichte von Jesus Christus mit ganz vielen Liedern bestückt. Und heute schon, in Lukas 1, immer noch in diesem ersten Kapitel, lesen wir schon von dem zweiten Lied, das Lied des Zacharias. Und das wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Es ist ein Lied des Neuanfangs und des Lobes. Und wir lesen davon in Lukas 1, 67 bis 79. Ihr findet dieses Lied in den hinteren Teilen der Bibel, die bei euch ausliegen, auf der Seite 68 oder auf dem Gottesdienstblatt, das auch bei euch sein müsste. Und ihr könnt ja einfach mitlesen und mir folgen. Solange ihr das aufschlagt, eine kurze Vorbemerkung. Auf diesen Gottesdienstblättern ist der Predigttext aufgeteilt in zwei Teile, aber wir werden den zweiten und den dritten Punkt zusammennehmen und das Lied als Ganzes lesen und behandeln auch später. Ich lese aus der Bibel Gottes unfehlbarem Wort. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst den Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk, in der Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Ich bete noch zu Beginn. Lieber Vater im Himmel, Herr, wir wollen dir danken dafür, dass wir dein Wort haben dürfen und dass du durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Und genau darum wollen wir dich auch heute bitten, dass du dein Wort gebrauchst, um in unser Leben zu sprechen, um uns zu verändern, zu überführen und zu dir zu führen. Wir wollen dich bitten, zeig uns deine Treue und dein Licht, Herr, das in der Dunkelheit unseres Lebens scheint. Herr, öffne unsere Herzen, damit wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Und hilf uns auch, nach deinem Willen zu leben. Lass uns in dieser Adventszeit die Schönheit deiner Rettung und die Schönheit deines Sohnes neu begreifen und lieben lernen. Amen. Wir haben gerade gesehen, es gibt unterschiedliche Lieder. Es gibt diese kitschigen Lieder, die nicht viel Inhalt haben. Und dann gibt es diese Lieder, die Wahrheit vermitteln. Diese Lieder, die tief gehen, die haben meistens eine Hintergrundgeschichte, eine Backstory, eine Geschichte, die zu diesem Lied führt, ein prägendes Erlebnis, ein Ereignis, das tief geht. Und genauso ist es auch bei diesem Lied hier, was Zacharias singt, was er hier formuliert. Wir haben in der Textlesung von dieser Situation, von diesem großen Rahmen schon gehört. In der Textlesung haben wir gehört, dass es dort ein Ehepaar gab, ein altes Ehepaar, Elisabeth und Zacharias. Sie leben mit Gott und sie leben für Gott. Sie sind Personen, die Gott wirklich lieben, die Gott wohlgefällig leben. Aber sie lebt mit einem tiefen Schmerz. Sie beteten und hofften, aber bekamen einfach keine Kinder. Und das zu einer Zeit, in der damals Schmach und Schande damit verbunden war, dass man keine Kinder hatte. Viel mehr noch, als wir uns das heute vorstellen können. Und so warteten sie und warteten und bekamen bis ins hohe Alter keine Kinder. Ihre Gebete blieben unerhört. Doch dann auf einmal lesen wir davon. Gott erhört ihr Gebet. Ein Engel kommt in Gottes Auftrag zu Zacharias und verkündet ihm, du wirst einen Sohn gebären. Nicht du. Deine Frau wird einen Sohn gebären. Du wirst einen Sohn bekommen. Du sollst ihn Johannes nennen. Ein Wunder, das an viele andere Erzählungen in der Bibel erinnert. Wir haben davon vor 3 Wochen schon gehört. Stefan hat aus diesem Text gepredigt, uns vor Augen gemalt, hey, das ist ein Wunder, was sich wieder und wieder und wieder in Gottes Wort wiederholt. Nichts, was Gott nicht tun könnte. Gott hat es gezeigt und Zacharias wusste das auch. Er kannte Gottes Wort. Aber als der Engel zu ihm kam und ihm das verhieß, zweifelte er und fragte, was für ein Zeichen kannst du mir geben dafür? Welche Sicherheit kannst du mir geben, dass es wirklich wahr ist? Zacharias wollte ein Zeichen und der Engel gibt ihm eins, aber eines, was er sich nicht vorgestellt hat. Zacharias sollte schweigen 9 Monate, bis sein Sohn geboren wird. Bis zur Geburt seines Sohnes sollte er stumm sein. Sein fehlendes Vertrauen sollte Konsequenzen haben, und zwar bis zur Geburt seines Sohnes. 9 Monate lang kann er nicht sprechen und nicht hören, vermutlich nicht hören. Jetzt haben wir die letzten 2 Wochen von einem anderen Lied auch gehört, von dem Lied der Maria. Wir lesen auch von ihr die Hintergrundgeschichte. Von ihr lesen wir, dass im Gegensatz zu Zacharias sie dem Wort des Herrn, der Verheißung des Herrn, Glauben geschenkt hat. Ihr wurde ein viel größeres Wunder verkündet und sie glaubte dem Engel sofort. Und jetzt haben wir hier 2 Gegensätze. Und ganz ehrlich, ich würde jetzt einfach euch mal gerne fragen, welchem Vorbild würdet ihr folgen wollen? Zacharias oder Maria? Maria, genau so geht es mir auch. So wie Maria vertrauen, das wünsche ich mir als jemand, der Gott liebt und ihm nachfolgen möchte. Aber ganz ehrlich, so ist es eben oft nicht. Immer und immer wieder erkenne ich eigentlich in meinem eigenen Leben die Reaktion von Zacharias wieder. Gott hat uns in seinem Wort Dinge verheißen, zugesprochen, aber ich glaube sie nicht. Ich zweifle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe es immer wieder, dass ich höre, ja, ich weiß, aber ich kann es nicht glauben. Mir wurde schon so oft gesagt, aber ist es wirklich so? Wir bejahen Gottes Liebe zu uns als seine Kinder. Wir glauben, dass er alles gut machen wird. Wir sagen auch, dass wir ihm bedingungslos folgen wollen. Aber wenn es wirklich darauf ankommt, dann versagen wir. Und genau das spiegelt auch Zacharias Leben hier wieder. Jetzt könnte man fragen, warum, Marius, holst du so weit aus? Wir haben noch dieses Lied gelesen und wir haben uns die Frage gestellt, was bedeutet das für unser Leben? Wir wollen uns dieses Lied anschauen und lernen davon. Aber warum gehst du so weit zurück und warum ziehst du diese ganze Geschichte nochmal auf? Ich denke, dass das Lied von Zacharias ein Beweis und ein Siegel dafür ist, dass Gott Neuanfänge schenkt. Ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt, aber hier ist ein Mann, der dem Gott durch einen Engel wundersam verkündet, hier, das wird geschehen und er glaubt nicht. Er muss Konsequenzen dafür tragen, ja. Aber er wird wiederhergestellt. 9 Monate Stille und er bekommt seine Stimme wieder und lobt Gott. Seine ersten Worte sind: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Ein Mann erfüllt von Gewissheit und Freude, Überzeugung. Dieses Lied ist ein Beweis davon, dass Gott Neuanfang schenkt. Dass Zweifel uns nicht von ihm trennen, sondern dass sie uns vielleicht sogar noch mehr in seine Gegenwart treiben können. Ich denke, dieses Lied darf uns indirekt als eine Ermutigung dienen. Dass es uns zeigt, Gott gebraucht vielleicht sogar Konsequenzen, die aus unserem fehlenden Vertrauen kommen, um uns in Vertrauen wachsen zu lassen. Und ich denke, das darf dich ermutigen. Wenn du jetzt hier vielleicht gerade in der Phase bist oder in Phasen des Zweifelns, dann darf dich Zacharias Geschichte dazu ermutigen, auf Gott zu vertrauen. Und auf ihn zu vertrauen und zu wissen, er wird dich durch diesen Zweifel hindurch stärken und in mehr Erkenntnis von ihm führen, in Lobpreis, in Anbetung. Dazu möchte ich dich ermutigen. Dieses Lied ist ein Lied des Neubeginns. Lasst uns jetzt dem Lied zuwenden. Schaut in eure Texte. Diese Verse 68 bis 79. Johannes, dieser Sohn, der am Anfang von Lukas 1 verheißen wird, wird geboren und Zacharias lässt ihn Johannes nennen. Und in Vers 64, nur ein paar Verse zuvor, lesen wir: Daraufhin wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst und Zacharias redete und lobte Gott. In Vers 67, am Anfang unseres Teils hier, wird er noch ergänzt, dass er vom Heiligen Geist erfüllt wird und weissagte und jetzt spricht und lobt. Also die Worte, die wir jetzt gleich lesen werden, sind nicht einfach nur Worte von einem freudigen Herzen, sondern es sind Gottes Worte durch Zacharias. Und ich habe darauf gerade schon angespielt, aber ich weiß nicht, wie es euch geht. 9 Monate Schweigen von jetzt auf gleich. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gedankenexperiment schon einmal durchgespielt habt. Von jetzt auf gleich 9 Monate nicht mehr sprechen. Ich weiß nicht, was die ersten Worte wären. Ich weiß nicht, was ich sagen würde. Von Zacharias könnte man vielleicht erwarten: Oh wow, meine Stimme hört sich aber noch gut an. 9 Monate und immer noch so gut. Oder: Hey Elisabeth, was ich dir schon seit 7 Monaten sagen möchte. Aber das tut er nicht. Es kommt heraus, was sich in seinem Herzen angestaut hat. Lob Gottes. Gott erfüllt seine Verheißung und die ersten Worte sind: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Dieser erste Satz gibt den Ton vor für das ganze Lied. Wir werden nachher genau sehen, warum Zacharias Gott lobt, was die Gründe dafür sind. Aber was dieses Lied uns zeigen möchte, wohin es uns treiben möchte, ist in den Lobpreis Gottes. Es führt uns den Weg, wie wir Gott loben können und sollten. In der Kirchengeschichte wurde dieses Lied auch Benediktus genannt. Genau aufgrund dieses ersten Wortes gelobt, weil es in der lateinischen Bibelübersetzung Benediktus und dann die folgenden Wörter kommen. Dieses Wort kennzeichnet also dieser Lobpreis, ist das Herz dieses Liedes. Dieses Lied ist ein Lied der Anbetung. Wir lesen aber nicht nur davon, dass Zacharias lobt, sondern dass dieses Lob begründet ist. Und davon lesen wir jetzt bereits in den ersten 2 Versen. Die 2 Hauptgründe dafür lesen wir in Vers 68 im zweiten Teil und Vers 69. Lass uns das gemeinsam lesen. Dort schreibt oder singt Zacharias: Denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils im Hause seines Dieners David. Also erstens lobt Zacharias Gott für seinen Besuch und seine Erlösung. Was bedeutet es, wenn Gott uns besucht? Was bedeutet es, wenn Zacharias singt: Gott hat uns besucht, hat sein Volk besucht? In Ohren hört sich das ein bisschen beiläufig an. Ich weiß nicht, über Weihnachten kommen vielleicht bei euch auch Leute zu Besuch. Oma und Opa schauen vorbei, Familie kommt zu Besuch. Aber das ist ja nicht das, was Zacharias meint, wenn er Besuchen schreibt. Dieses Motiv von dem Besuch Gottes ist ein alttestamentliches Motiv, was sich bereits durch die ganze Bibel zieht. Schon im 2. Buch Mose lesen wir davon, dass Gott sein Volk besucht. Wann? Als es in der Sklaverei ist in Ägypten. Gott besucht und damit verbunden ist die Fürsorge Gottes für sein Volk. Wenn Zacharias singt, Gott hat sein Volk besucht, dann erkennt er an, Gott ist gekommen, um sich um uns zu kümmern. Es trägt also vielmehr die Bedeutung noch mit sich, fürsorglich nach jemandem sehen. Wenn Gott besucht, dann schaut er fürsorglich nach seinem Volk. Wenn ich als Kind krank war und ich im Bett lag, dann kam meine Mutter vorbei, um mich zu besuchen in meinem Zimmer. Warum? Weil sie sich um mich gekümmert hat, weil sie fürsorglich nach mir gesehen hat. Das ist das, was Zacharias hier sieht und anerkennt. Deshalb kann er Gott loben. Gott kommt, um zu besuchen, aufgrund seiner Barmherzigkeit. Davon lesen wir in dem ganzen Lied noch zweimal, dass die Motivation Gottes Barmherzigkeit gegenüber seinem Volk ist. Gottes Barmherzigkeit, herzliche Barmherzigkeit ist der Grund dafür, dass er seinen Sohn sendet, dass er kommt, um zu erlösen, um zu retten. Also, erster Grund für den Lobpreis von Zacharias. Gott kommt zu seinem Volk, es besucht sein Volk, um nach ihm zu sehen. Der zweite Grund dafür, dass Zacharias Gott lobt, ist, dass er eine Macht des Heils aufgerichtet hat. Vers 69 lesen wir davon. Diese Macht des Heils, da geht es um eine rettende Kraft. Es geht darum, dass Kraft und Macht und Rettung verbunden sind. Aber diese Ergänzung, die danach kommt aus dem Hause Davids, die sagt uns noch viel mehr darüber. Die Ergänzung zeigt uns, dass diese Macht des Heils nicht einfach irgendetwas ist, echt etwas Abstraktes oder eine Sache, sondern dass es eine Person ist. Gott hat eine Macht des Heils aufgerichtet aus dem Hause Davids. David war ein König 1000 Jahre vor dieser Zeit hier, als das Lied geschrieben worden ist. Und Gott kam damals zu diesem König David und versprach ihm, gab ihm die Verheißung, dass er ein Nachkommen haben würde, der ein ewiges Reich regieren würde, das niemals untergehen würde. Diese Macht des Heils ist ein starker, mächtiger König, dem Israel verheißen war. Und Zacharias erkennt das an. Er sieht, Gott besucht und das geschieht, indem dieser König kommt. In der Geschichte der Menschheit gab es viele Könige, die man mächtig nennen kann. Eines der bekanntesten Beispiele ist wohl Alexander der Große. So im 4. Jahrhundert vor Christus hat er gelebt und hat in Windeseile, in ganz wenigen Jahren, riesige Gebiete erobert, Städte vernichtet, ganze Völker in Gefangenschaft genommen. Es gibt die Legende, dass ganze Städte, als sie davon hörten, dass das Heer Alexanders kam, dass sie sich ergaben, bevor das Heer überhaupt zu sehen war. Bereits beim Erklingen des Namens bekamen sie Angst. Er war ein mächtiger König. Aber der König aus dem Hause Davids, wie Gott ihn David verhießen hat und den Zacharias jetzt hier erkennt, der ist so viel mächtiger. Das ist ein König, der ist so viel stärker, so viel größer und herrlicher. Das bedeutet es, wenn Zacharias hier singt, Gott hat eine Macht des Heils aufgerichtet. Er hat einen König vor Augen, der alles andere bei weitem übertrifft. So unvorstellbar groß und herrlich. Deshalb lobt Zacharias Gott. Gottes Besuch und Erlösung verbindet Lukas aber nicht nur einfach damit, dass Gott jetzt einfach mal macht und wir wussten ja nicht, dass er kommt und was macht. Nein, es gründet in Gottes Versprechen seit jeher. Wir haben Gottes Wort hier in dem Alten und Neuen Testament. Und es beginnt schon sehr früh, einige tausend Jahre vor Jesus Christus. Und Gott beginnt sehr früh, Versprechen zu geben, Versprechen um Versprechen. Und auch Zacharias erkennt das an. Er freut sich darüber, dass diese Versprechen erfüllt werden. Wir lesen es weiter in Vers 70, dass dieser Besuch und die Rettung Gottes, dass es verheißen worden war. Vers 70, lest mit mir. Die Rettung geschah, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. Aber es geht weiter. Vers 72 und 73. Zacharias erkennt an, dass Gott handelt, weil er an die Versprechen früherer Zeit denkt. Versprechen, die hunderte Jahre früher an die Vorväter, hier nennt er den Vater, Vorvater Abraham, an die Vorväter gegeben worden ist. Also, Zacharias lobt Gott, weil er das Volk besucht und weil er Erlösung und Rettung bringt, weil er eine Macht des Heils, einen König aufrichtet und weil er treu handelt, entsprechend seiner Versprechungen, seiner Verheißung. Jetzt könnte man sagen, ja, Rettung, Erlösung, das ist doch so ein Begriff, der ist sehr vage. Das kann alles bedeuten. Ich glaube, gerade für uns Christen, die wir das oft hören, wir denken da nicht wirklich an konkrete Begriffe, an konkrete Auswirkungen. Aber Zacharias hat das vor Augen. Er hat damit konkrete Auswirkungen verbunden. Wir sehen drei größere Dinge, die Zacharias mit dieser Rettung verbindet. Vers 71 und Vers 74, lass uns das mal kurz anschauen. Zweimal greift Zacharias eine Auswirkung auf, und zwar die Rettung vor den Feinden. Von den Feinden, die das Volk Israel hassen. Gott rettet, um vor den Feinden zu retten. Zacharias spricht von einer konkreten Rettung aus der Hand der Feinde Israels. Die Juden damals erwarteten einen König, der sie aus den Klauen Roms befreien würde. Aus der Unterdrückung, aus der Gefangenschaft. Aber Lukas zeigt in seinem Evangelium, dass die Rettung, wie Gott sie bringt, erst einmal einen anderen Fokus hat. Die Rettung ist auch darauf ausgerichtet, dass Israel aus der Hand der Feinde gerettet wird. Aber vor allem eines anderen Feindes, und zwar des der Sünde. Bereits in diesem Lied lesen wir davon, dass Zacharias eine Sache viel mehr vor Augen hatte, und zwar in Vers 77. Im Lied lesen wir, dass Johannes, der Sohn von Zacharias, das Volk vorbereiten sollte, um etwas Bestimmtes zu erreichen, und zwar, dass sie Vergebung der Sünden bräuchten. Das soll das Volk erkennen. Darauf ist die Rettung aus. Jesus als der König Gottes kommt, um das Volk von den Sünden zu befreien, zu retten. Aber diese Rettung hat ein anderes Ziel noch. Vers 74 und 75 lesen wir davon. Dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, was? Ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Rettung hat also ein Ziel. Rettung hat das Ziel, dass Gott für sich Menschen aussondert und bereitstellt, die ihm ohne Angst dienen können. Die ihn anbeten, die für ihn alles hingeben und leben. Und zuletzt der dritte Grund, den sehen wir in Vers 78 und 79. Gott besucht sein Volk, damit Licht in die Dunkelheit bricht. Dieses Bild, was Zacharias hier am Ende verwendet, ist ein Bild für die umfassende Auswirkung der Rettung Gottes. Dort am Ende wird von diesem einen König, von der Macht des Heils, genauer geschrieben. Es wird vorausgesehen und sich die Frage gestellt, okay, was genau passiert? Und Zacharias sagt hier, hier kommt ein Licht aus der Höhe in die Dunkelheit der Menschen. Die Dunkelheit steht hier für Sünde, Leid und Tod. Sie steht für die Angst, die in der Welt herrscht. Für die Hoffnungslosigkeit und Schwere. Aber Zacharias freut sich und lobt Gott, weil er sieht, ein Licht kommt aus der Höhe. Ich hoffe, dass uns dadurch bewusst wird, Zacharias lobt Gott nicht einfach nur so. Er lobt ihn auch nicht einfach nur, weil er jetzt wieder eine Stimme hat und weil er es kann. Sondern weil er erkannt hat, dass Großartiges geschieht. Gott besucht, er steht treu zu seinem Wort und er darf erleben, wie das alles in Erfüllung kommt. Wir könnten den ganzen Morgen über dieses Lied nachdenken. Schatz für Schatz bergen, immer tiefer graben, immer mehr entdecken, staunen. Und wir würden immer mehr Botschaften, immer mehr Einzelheiten hervorholen. Aber ich glaube, es gibt drei Dinge, die dieses Lied von Zacharias immer wieder herausstellt. Gott besucht, Gott rettet und durch seinen König bringt Gott Licht in diese Welt. Das ist der Grund für sein Lob. Nun, jetzt könntest du fragen, ja, das ist alles schön und gut, aber was hat das mit mir zu tun? Ich lebe im 21. Jahrhundert. Das ist 2000 Jahre her, dieses Lied. Das ist ja ganz nett, es hat viel Inhalt, vielleicht ein bisschen mehr als die Weihnachtslieder, die wir singen. Aber warum ist es für mich wichtig? Warum sollte es mich interessieren, warum dieser Mann damals diesen Gott gelobt hat? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch viel weiter zurück. Noch viel, viel weiter zurück. Und zwar zu dem Beginn dieser Welt. Zu der Zeit, als Gott den Menschen erschuf. Am Anfang der Bibel sehen wir, dass die Geschichte Gottes nicht beginnt mit der Geschichte Israels, sondern mit der Geschichte der Menschheit. Wir lesen davon, dass die ersten Menschen in enger Beziehung zu Gott standen, dass sie das Leben in vollen Zügen genossen. Sie haben erlebt, was es wirklich bedeutet, Mensch zu sein, gesegnet zu sein, volle Freude und Erfüllung zu haben. Aber diese ersten Menschen übertraten Gottes gutes Gebot. Sie misstrauten ihm und wandten sich von seinem Willen ab. Sie misstrauten ihm und verwarfen seinen guten Willen. Und wisst ihr, wir können uns da nicht rausnehmen. Wir stecken da voll mit drin. Es ist wie in der großen Verschwörung, in der der Einbruch in eine große Bank geplant wird. Und es gibt diese Leute, die vielleicht etwas umsetzen, aber es gibt viele Leute, die im Hintergrund mitgeholfen haben. Und so ähnlich sind wir auch mitschuldig daran. Wir können uns da nicht rausreden. Wir bezeugen sogar mit unserem eigenen Leben, dass wir auch Gottes Willen vernachlässigen. Dass wir ihn nicht so ehren und lieben, wie wir sollten. Dass wir seinen Willen verachten in vielen Bereichen unseres Lebens. Gottes Wort zeigt uns klar, dass wir selber dieses Problem haben, dass wir von Gott getrennt sind durch Sünde. Das ist Sünde. In der heutigen Zeit gibt es viele Erklärungen für die Dunkelheit in dieser Welt, für das Leid, für den Schmerz. Aber Gott sagt uns durch sein Wort, die Welt ist kaputt, weil wir Menschen den Geber des wahren Lebens verachtet und abgelehnt haben. Das ist die Grundursache der Dunkelheit auf dieser Welt. Der Dunkelheit, die Zacharias auch vor Augen hat, damals, aber die auch wir vor Augen haben. Aber Gott ließ den Menschen nicht in dieser Dunkelheit. Von Anfang an hat er diesen Plan, dass er den Menschen wieder mit sich versöhnen würde. Und jetzt kommt die Geschichte Israels ins Spiel. Gott beruft diesen einen Mann namens Abraham und er verheißt ihm, durch dich sollen alle Völker Segen bekommen. Der Segen der Versöhnung zwischen Gott und Mensch sollte durch das Volk Israel kommen, die Nachkommen von Abraham. Israel hatte die Aufgabe, Gottes Licht in dieser Welt zu sein, aber sie versagten immer und immer wieder. Gott aber blieb treu. Und zu dieser Zeit hier, als Zacharias lebte, erfüllte sich, was er von Anfang an verheißen hatte. Dass ein Retter kommen würde, dass ein König kommen würde, jemand, der diese Versöhnung wiederbringen würde. Gott sendet also einen König, um Mensch und Gott wieder zu versöhnen. Und die Israeliten hatten das erste Mal erkannt, weil ihnen wurden alle diese Versprechen gegeben. Sie konnten als erstes loben und preisen. Aber später im Neuen Testament lesen wir davon, dass diese Verheißung an all diejenigen geben wird, die auf den gleichen Retter, auf die gleiche Hoffnung ihr Leben bauen. Und diese Hoffnung liegt in diesem Menschen Jesus Christus. Dieser Mensch, Jesus Christus, gekommen, deshalb feiern wir Advent. Advent heißt Ankunft. Die Ankunft von Jesus Christus auf dieser Erde. Er ist gekommen, um zu leben, aber auch um zu sterben. Und zwar für die Schuld, die wir selber auf uns geladen haben, indem wir Gott abgelehnt haben. Weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist, können wir versöhnt mit Gott leben, wenn wir auf Jesus vertrauen und ihm glauben. Das ist die Hoffnung von Weihnachten.
Gott und Mensch wieder vereint durch diesen Jesus, der gekommen ist, um uns zu retten. Und deshalb ist dieses Lied gar nicht so weit entfernt von dem, was wir erleben, was wir brauchen und was wir tun sollten. Wenn du heute das erste Mal von dieser Botschaft gehört hast, davon gehört hast, dass du ein Problem hast, dass du von Gott getrennt bist, dass du Wiederherstellung und Versöhnung brauchst mit ihm, dann lade ich dich dazu ein, denk darüber nach, was es für dein Leben bedeutet. Denn die Konsequenz dieser Sünde, von dieser Trennung, ist der Tod, der ewige Tod. Aber Gott streckt die Hand aus und lädt dich ein, auf seinen Sohn zu vertrauen. Und dich über die gleiche Sache zu freuen, wie Zacharias es damals tat. Anzuerkennen, da ist ein Retter, der mich da herausrettet und verändert. Ich möchte mich aber auch an dich richten, der du diese Wahrheiten kennst und jede Woche wieder und wieder hörst. Ich will dich fragen, lobst du so wie Zacharias? Lobst du Gott wie Zacharias? Und wenn nein, warum? Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass ich Gott so oft nicht lobe, obwohl ich weiß, obwohl ich erinnert werde. Ich gleiche so viel mehr diesem Zacharias, der versagt hat, der zweifelt. Und vielleicht geht es dir genauso, dass dein Herz kalt geworden ist, dass du vergessen hast. Ich denke, dass dieses Lied uns auch einen Spiegel vorhält und uns zeigt, dass ein eigentlich wissendes Herz ein anbetendes Herz ist. Und dass die Tatsache, dass wir Gott nicht loben und anbeten, zeigt, dass wir eigentlich nicht wissen. Dass wir vergessen haben. Dass diese großartigen Wahrheiten uns nicht nah sind. Dass wir nicht darüber nachdenken. Und deshalb möchte ich dich daran erinnern, was Gott getan hat. Als er dich rettete und was er heute auch noch tut. Ich möchte dich daran erinnern, dass Gott dir deine Sünden vergeben hat. In Zacharias Lied sehen wir das bereits, dass Erlösung mit der Vergebung der Sünden kommt. Und dass du, wenn du zu Jesus gehörst, dass deine Sünden dir vergeben sind. Wirklich vergeben. Keine Schuld ist zu groß, als dass Gott sie nicht von dir nehmen kann. Also verdamm dich nicht dafür, was Gott dir nicht mehr vorhält. Freue dich über Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit. Und vertraue auf ihn. Lass mich dich auch daran erinnern, dass Gott dich rettet. Er ist mächtig und er ist treu. Er hat uns einmal aus der Sünde herausgerettet, aber er rettet uns jeden weiteren Tag. Er ist unser Schutz, unser Fels. Er ist der Retter, den wir in der Not anrufen können, den wir bitten können um Stärke und Kraft. Lass mich dich auch daran erinnern, dass Jesus Christus mit dir ist und dir seinen Frieden gibt. Ja, in dieser Welt herrscht viel Chaos und Angst. Aber Jesus, dein Retter, sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Den Frieden, den Jesus schenkt, ist ein tiefes Vertrauen in Gottes Liebe, selbst inmitten von Chaos. Trotz der Umstände, die uns umgeben. Lass mich dich daran erinnern, dass Gott dir beisteht, jeden einzelnen Tag. Einsamkeit, das ist real. Viele von uns kennen das sehr wahrscheinlich. Tatsächliche Einsamkeit, aber auch, wenn wir mit Leuten sind, dass wir uns einsam fühlen, weil uns niemand versteht. Aber ich möchte dir zusprechen, Gott ist bei dir. Und das Geniale ist, Gott ist gekommen, um dich zu besuchen und dich nicht zu verlassen. Er bleibt bei dir und er ist bei dir. Im letzten Vers des Matthäus-Evangeliums bestätigt Jesus genau das. Er sagt zu seinen Nachfolgern, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist bei uns, er ist bei dir. Lass mich dich auch daran erinnern, dass du ein Kind Gottes bist und dass Gott alles zu deinem Besten fügt. Wirklich. Er ist mächtig und er kann es und er wird es tun. Er hat es verheißen. Lass mich dich daran erinnern, dass Gott so viel mehr tut, als du im Moment siehst. Dass er vieles im Hintergrund zusammenarbeitet zu deinem Wohl und zu deinem Segen. Und lass mich dich daran erinnern, dass du eine unvergängliche Hoffnung hast. Dass Gott dir ewiges Leben geschenkt hat, was dir sonst niemand nehmen kann. Ein Leben, bei dem der Apostel Paulus sagt, hey, Sterben ist für mich ein Gewinn. Wenn das nicht genügend Gründe sind, zu loben und zu danken, dann weiß ich auch nicht. Und genau deshalb wollen wir es Zacharias gleich machen. Wir wollen uns erinnern, was Gott bereits getan hat. Er hat, indem er sein Volk besucht hat und auch uns besucht hat indirekt und diesen Retter gesandt hat, Jesus Christus, der uns mit Gott versöhnt und der uns eine Grundlage gibt, jetzt mit ihm zu leben. In Frieden, in Hoffnung, in Freude. Und dafür wollen wir Gott danken und loben. Und das tun wir jetzt auch gleich gemeinsam. Ich möchte aber zum Schluss noch beten für uns. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du die Menschheit nicht aufgegeben hast, dass du die Menschen nicht aufgegeben hast, Herr, dass du uns nicht aufgegeben hast. Und dass du, obwohl wir sündig sind, dass du einen Retter gesandt hast in deiner Barmherzigkeit, wegen deiner Liebe zu uns. Herr, und dass du ihn, ja, uns zur Rettung geschenkt hast, Herr, dass wir gerettet werden aus unserer Sünde und wir jetzt Gemeinschaft haben können mit dir. Wir wollen dir danken und dich loben dafür, Herr, so wie Zacharias getan hat. Und wir wollen auch bekennen, Herr, dass wir es so oft nicht tun. Herr, wir bitten dich, dass du uns vergibst, dort, wo wir zweifeln und nicht vertrauen. Und dass du uns wieder zurück zu dir führst, zu tieferer Erkenntnis und zu einem Neuanfang mit dir. Gerade in dieser Adventszeit, in der wir uns erinnern, Herr, dass dein Sohn gekommen ist, wollen wir uns neu auf ihn ausrichten und uns an ihm erfreuen, Herr. Amen.